Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist endlich soweit. Gefühlt 800 Spiele haben wir durch, monatelang haben wir gewartet, die Playoffs sind durch, wir haben Überraschungen gesehen, wir haben Erwartbares gesehen und jetzt haben wir Spiel 1 der Finals gesehen. Es ging los und es ging interessant los, würde ich sagen. Und da es interessant losging, gibt es Redebedarf. Wie jede Woche, wie eigentlich fast jeden Tag. Und deshalb sitzt er mir wieder gegenüber, der nach Spiel 1 noch ein wenig unausgeschlafenere.
Ole Freaks.
Der war ein bisschen billig heute, ne? Mein Name ist Max Marbeiter. Und Ole, die brennendste Frage, live oder real life?
Live, tatsächlich.
Krass. Ja. Brutal. Ja, kann ich nicht mithalten.
Ja, ich habe es auch.
Ich habe nämlich gar nicht gesehen.
Zwischenzeitlich in Frage gestellt, aber nee, ich wollte schon. Ich denke auch, ich werde das jetzt über die restlichen Finals so durchziehen, außer es stört mich irgendwas. Aber ich gehe mal nicht davon aus.
Es macht live auch am meisten Spaß, muss man sagen. Ich habe tatsächlich allerdings, ich habe nicht mal gecheckt, wann genau Tip-Off ist, weil ich genau wusste, ich schaff's einfach nicht. Und ich schaue es mir in der Früh an. Und immerhin habe ich es geschafft, aufzustehen und es mir dann anzuschauen. Also halt zu halbwegs humaner Zeit.
Ich meine, das Wichtigste ist ja, hast du Spoiler vermieden oder wusstest du dann schon, wie es aussieht?
Ich vermeide nie Spoiler. Ich habe das doch schon ein paar Mal erzählt, dass ich auch ganz, ganz früher bei der Bundesliga noch Typ Videotext vor der Sportschau war.
Ja, stimmt, du machst das sogar absichtlich.
Mhm. Ja, genau. Also es ist jetzt nicht mal so, dass ich mir denke, verdammt, ihr, was auch immer, ich möchte jetzt hier nicht schimpfen, sondern ich guck dann schon immer, ich möchte wissen, worauf ich mich einlasse.
Krass. Also das finde ich einfach nur vollkommen verstörend.
Ich merke schon. Du hast deine Fassung verloren. Ich hoffe, dass du sie demnächst wiederfindest. Aber ja, ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich komme einfach, glaube ich, mit dem Unerwartbaren komme ich, glaube ich, nicht so gut zurecht. Scheinbar.
Interessant, weil viele Leute gucken ja genau deswegen Sport, weil sie nicht vorher wissen, wie es. Wobei. Ja, okay. Mir fällt immer wieder ein, wo deine Allegiances liegen und insofern ist das.
Ja, eben.
Ist das da wahrscheinlich ein bisschen was anderes.
Vielleicht ist es auch das Ding, weil wenn ich dann live gucke, dann merke ich, wie viel geiler ich es eigentlich finde, live zu gucken. Vielleicht ist genau das der Punkt. Ich weiß es nicht. Ja. Also, weil ich habe bei meinem League Pass, das Geile ist ja, ich habe bei meinem League Pass trotzdem die Ergebnisse ausgestellt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich auf die Seite gehe und dann sehe ich es, weil ich gucke aber aktiv in die NBA-App morgens, um dann zu sehen, wie es ausgegangen ist, um dann das Spiel zu sehen.
Es tut mir leid, aber ich finde, das ist fast schon kriminell, dieses Verhalten.
Ja, das ist. Anzeige vielleicht sollte ich es hinterfragen, ich weiß es nicht.
Unbedingt.
Ich hinterfrage ja gerade viel. Ich meine, ich war nie Jokic-Hater, aber um ganz kurz mal zu dem Fall zu kommen, aber es ist halt schon, wenn man jetzt so in diesen High-Stakes-Games, Stakes ist halt der LaSalle übrigens auch vor kurzem rausgekommen, kleiner Spoiler hier, wir werden nicht bezahlt, aber ich bin, ne? Hat gerade irgendwie gepasst. Passt auch zu den Finals. Warum ist das nicht der Soundtrack zu den Finals? Ich merke schon, ich stelle dich heute Morgen vor diverse Probleme, vor allem nach so einer schlaflosen Nacht.
Ja, irgendwie schon. Aber eigentlich bin ich immer noch wegen dieser Spoiler-Thematik ein bisschen. Ich brauche einen Moment.
Okay, vielleicht
erzähl mal was zu dem Spiel.
Vielleicht kann ich dich ja wieder zurückholen, indem ich dir sage, wie sehr ich Nikola Jokic verfallen bin in den letzten Wochen. Also es ist auch heute wieder. Es war einfach wieder sensationell. Und dann finde ich es immer wieder geil, so wie die Amis sich dann manchmal, also sie finden ihn ja alle, ne, also mittlerweile haben alle gemerkt, so, er ist gut. Aber wie sie sich dann manchmal doch ein wenig von ihm auf den Schlips getreten fühlen. Kannst du dich erinnern an Mike Breens Aussage, he passes like magic, he rebounds like Moses, and he shoots like Dirk. Und wie fassungslos Jeff Van Gundy und Mark Jackson drauf reagiert haben.
Ja, es war für mich auch ein witziger Galaxy-Brain-Moment, weil wir gerade gestern Hall of Game aufgenommen haben zu Moses Malone tatsächlich, die Folge. Und wir reden da ja immer darüber, an wen erinnert uns irgendjemand. Und ich habe jetzt nicht gesagt, Jokic ist genauso wie der, aber dieses den eigenen Fehlwurf wieder einsammeln und ihn dann reinlegen in anderer Position und es teilweise auch so aussehen lassen, als wäre das fast schon Absicht. Das erinnert mich so an die beiden. Deswegen musste ich da ein bisschen lachen, als er das gesagt hat.
Ja, und er hat es ja dann eben auch begründet, so nicht, dass die sind jetzt beide nicht die hohen, also die Athleten, die wahnsinnig hoch springen und so, aber weder Jackson noch Van Gundy haben es gelten lassen. Und Van Gundy meint ja schon so, als er Magic hörte, hat er schon leicht gestutzt. Und da habe ich mir gedacht, so, ja, okay, Magic war schon speziell, aber also ich kann die Analogie nachvollziehen, sagen wir es mal so. Absolut. Und bei Dirk hat sich keiner aufgeregt, natürlich.
Das ist ja auch ein weicher Euro.
Eben, da hat es gepasst auf einmal. Ja. Nein, aber Jokic natürlich sensationell. Wir werden da gleich noch näher drauf eingehen. Also, aber ganz kurz vielleicht vorab noch, weil wir müssen ja, es gibt ja auch Dinge zu erklären. So rein organisatorischer Natur. Denn wir melden uns ja heute Freitag. Und wir haben ja schon gesagt, Finals ergibt es ja durchaus Sinn, regelmäßig drüber zu sprechen. Vor allem, wenn gerade was passiert ist. Deshalb werden wir das auch, sofern es möglich ist, und wir sind sehr, sehr optimistisch, dass es möglich sein wird, nach jedem Finalspiel sprechen. Heute tun wir das auf dem normalen Kanal. Kann allerdings auch gut sein, dass wir das regelmäßig und immer wieder und zwischendrin und so bei Patreon tun. Denn unter patreon.com/korbjägerpodcast und korbjäger mit. Sehr richtig. Da könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und gleichzeitig gibt es ja eben extra Content. Jetzt während der Finals mit unserem Senf zu den Finals, mit bei mir wahrscheinlich nach jedem Spiel neue Liebesgrüße an Nikola Jokic. Wahrscheinlich, ich bin relativ optimistisch. Und genau, da gibt es auch noch andere Dinge. Gestern zum Beispiel gab es auch eine Premiere. Wir haben nämlich zum ersten Mal die Korbjäger Playoff Awards vergeben. Und es herrschte viel Einigkeit. Es gab auch aber sehr viel Kontroverses. Ich habe mir ehrlich gesagt auch noch mal unser First- und Second-Team durch den Kopf gehen lassen. Hat mich so ein bisschen verfolgt gestern, als ich auf dem Spielplatz saß. Nein, eigentlich erst danach, gestern Abend irgendwann. Und nee, ich bleib bei meinem, wollte ich dir kurz mitteilen. Okay. Ich hab auch deine Argumentation noch mal kurz so, Ole, okay, ne? Weil Ole ist ja eigentlich schon auch der große Fachmann hier in dieser Runde, aber nee, ich bleib dabei. Ich bin unverbesserlich diesmal.
Ist okay. Ja. Man darf ja unterschiedliche Meinungen haben, selbst wenn manche Meinungen halt falsch sind. Aber das ist
ja, genau, deine zum Beispiel. In dem Fall. Ja, zum Spiel damit, würde ich sagen. Deutlich, ich habe ja das Ergebnis heute Morgen gesehen, ne? Und dann nur mit 11 Punkten gewonnen, die Nuggets. Und dazu keine Scoring-Explosion der Nuggets. Und dann kann man sich überlegen, so, war es vielleicht knapp am Ende? War es aber nicht wirklich, ne? Es sah eigentlich während des gesamten Spiels relativ deutlich oder relativ souverän aus, vielleicht sagen wir so.
Ja, würde ich auch sagen. Also es gab zwar dann direkt zu Beginn des vierten Viertels, als Miami ja 19 hinten lag, da haben sie dann natürlich einen Run hingelegt und waren ja sogar dann bis auf 9 Punkte zwischenzeitlich mal dran. Und das war, glaube ich, auch das erste Mal, dass überhaupt in der gesamten zweiten Halbzeit der Rückstand mal einstellig wurde. Aber Denver ist halt nicht Boston und Denver ist auch nicht Milwaukee. Also da musste ich dann in der Situation schon so dran denken, weil das waren ja im Prinzip genauso Situationen, wo halt Boston und Milwaukee dann teilweise auseinandergefallen sind. Da gab es ja auch diverse Spiele, wo eigentlich das andere Team 2 oder 3 Viertel gewonnen hat und vielleicht nicht so dominant aussah, wie Denver jetzt in dem Spiel, vielleicht nicht mit 19 geführt hat, aber schon auch häufig irgendwie zweistellig geführt hat. Und dann kam halt so eine Lawine der Heat, so mehr oder weniger. Und es gab einfach keine Gegenreaktion mehr. Man ist dann auseinandergefallen und hat irgendwie vergessen, was man machen wollte. Und das hätte bei Denver auch vielleicht passieren können, weil also kurzzeitig haben die Heat das ja echt ganz gut geschafft, so das Tempo zu verlangsamen, so ein bisschen die Nuggets mal kurz zum Nachdenken zu bringen und so. Ja. Und was sie ja echt das ganze Spiel über auch echt gut gemacht haben, war, dass sie halt keine Offensiv-Rebounds zugelassen haben und so. Also gab wenig zweite Chancen. Das haben sie ja alles gut gemacht. Aber es hat halt dann, also das ist halt das Geile bei den Nuggets, die finden dann halt irgendwie einen anderen Weg. Und die Heat haben sich dann ja sogar getraut, im vierten Viertel eine Weile Zone zu spielen, als Jokic mit drauf war. Und kurzzeitig hat das funktioniert, aber auch jetzt ehrlich, also.
Aber nicht richtig, oder?
Also nee, es hat weil die Würfe, die Nuggets genommen haben, die waren eigentlich nicht schlecht. Es sind halt ein paar nacheinander nicht reingefallen, aber es war jetzt nicht so, dass das schlechte Würfe waren. Aber dann, also. Selbst wenn es sie kurz verunsichert haben sollte, das war halt einfach nicht von Dauer. Also dann gab's halt so diesen Baseline-Cut von Jeff Green, wo Jokic ihn bedient. Dann hat Jokic selber ein paar Mal aus der Mitteldistanz getroffen, hat halt irgendwie gesehen, wenn Heuholz Hochschmidt der Verteidiger war, der in der Mitte der Zone da irgendwie war, dass er dann halt so mehr oder weniger gegen den isoliert hat und einfach seine einfachen Abschlüsse bekommen hat und so. Also es war ja nicht so, dass sie da ins Wanken gekommen wären.
Ja.
Es war dann auch auf der Gegenseite so, dass Miami ist zwar im vierten Viertel haben sie zwar ein paar Dreier getroffen, aber auch sie haben halt nie genug Abschlüsse am Stück gehabt, also positive Abschlüsse, wo man dann denken konnte, jetzt kommen sie wirklich nochmal ran. Aber ja, es war auch am Ende einfach souverän von Denver. War halt auch lustig, dass Michael Malone mit einer 19-Punkte-Führung einfach zum Start des vierten Viertels seine Starter erstmal drauflässt und sie dann trotzdem so einen Run kassieren. Ja. Ja. So gab es halt für sie einfach gar keine Garbage Time in so einem Spiel. Ist auch irgendwie komisch, aber kann man sich leisten, wenn man gerade 8 Monate Pause hatte zwischen Runde 3 und den Finals.
Ja, Jamal Murray hat am Ende so ein bisschen gepumpt, aber ja, trotzdem. Nee, aber ich fand auch, also gerade wenn du die Zone ansprichst mit Jokic, dass die Würfel, also man hat dann da auch ein bisschen das gesehen, was, also ein paar Faktoren, die ja viele und auch wir vor der Serie angesprochen haben, einfach, dass Jokic, wenn er halt in der Mitte der Zone dann ist, dann, also entweder findet er den Pass oder er kann halt auch über jeden drüber werfen, der halt da ist. Und dann gerade Richtung Ende hat das ja dann gemacht. Und was ich auch bezeichnend fand, gerade nachdem du jetzt die anderen Teams angesprochen hast, die dann so ein bisschen die Ruhe verloren haben, ich muss auch immer wieder an Spiel 5 Miami-Milwaukee denken, weil das habe ich dann live gesehen, das letzte Bild. und die Verlängerung. Also Milwaukee halt einfach, ja, halt, weiß ich nicht, wie es... Okay, ganz schlechte Analogie, Reh im Scheinwerferlicht, dann einfach da stand gefühlt und nichts mehr hinbekommen hat. Und mit der Second Unit hat man es kurz so ein bisschen gesehen, fand ich auch. Also, dass sie dann irgendwie, dass es alles ein bisschen statisch geworden ist. Murray hat ja dann irgendwann auch mal so ein bisschen angedeutet, okay, Bewegung abseits des Balls und so, aber es war dann doch immer so versucht, irgendwie mit 1, 2 Dribblings irgendwie Separation zu bekommen und dann aber der Pass irgendwie nach rechts oder links und dann eigentlich mehr oder weniger ein Dreier aus dem Stand, so für 2, 3 Angriffe oder so. Und Jokic kam ja dann auch wieder. Aber dann gerade, was du angesprochen hast, als die hier rangekommen sind, also war ja auch dein Freund, was, Heuholz Hochschmidt, war es, glaube ich, auf -9. Und danach haben sie sich dann halt auch, die Nuggets aber wieder durch Bewegung, Ball-Player-Movement, haben sie sich einen guten Wurf rausgespielt. Und es war dann, man hat jetzt nicht damit gerechnet, aber ein KCP-Pull-Up von der Freiwurflinie, aber halt komplett offen, der dann reingefallen ist. Und kurz vorher sind die Heat, glaube ich, auf -10 rangekommen. Und da auch erstmal Einwurf und Murray auch erstmal so signalisiert ruhig. So. Und es war jetzt nicht so dieses, kein hektisches, jetzt bleibt mal ruhig, sondern es war eher so ein, es hat halt auch eine Ruhe ausgestrahlt. Es war nicht nur die Bewegung, die er gemacht hat. Und das war schon so ein bisschen, ja, vielleicht ist vielleicht tatsächlich so einer der Unterschiede, dass Denver sich seiner Stärken schon sehr, sehr bewusst ist und Denver schon weiß, was es tut und sich dabei aber nicht auf eine Sache verlässt, sondern halt auf mehrere Dinge verlassen kann. Und halt auch vor allem auf Nikola Jokic, der halt Lösungen findet in sehr, sehr kurzer Zeit, je nachdem, was angeboten wird.
Ja, das ist halt echt so ihre größte Stärke und auch der Grund, warum die dann als die Finals-Debütanten nicht aussehen wie Finals-Debütanten, ja, sondern eher so als wie ein Team, das halt einfach weiß, was es kann, weil Murray ist da ja auch absolut ein Teil davon, aber dieses einfach verschiedene Arten zu finden, wie man attackieren kann, irgendwie immer die Lücke identifizieren und das dann ausbeuten auf irgendeine Art und Weise. Und egal, was die Defense macht, man findet da schon relativ schnell eine Antwort drauf. Das ist halt einfach so eine Qualität, die hat ja jetzt momentan auch sonst keiner. Das haben halt die und das hat sonst niemand. Das liegt halt einfach daran, dass Jokic offensiv alles kann. Also ich finde nicht, dass er in diesem Spiel ansatzweise alles gezeigt hat. Er kann ja viel mehr scoren beispielsweise.
Ja, auf jeden Fall. Glaube ich, erste Halbzeit nicht wahnsinnig viele Würfe genommen, ne? Also
er hatte, glaube ich, bis zum Start des vierten Viertels hat er, glaube ich, 5 Field Goal Attempts gehabt. Ja. Er hatte ja am Ende auch nur 12, aber also hatte halt einige Freiwürfe und so, war sehr effizient, aber das war alles reserviert und er hat halt vorher eher geguckt, dass er halt andere Leute involviert. Aber also das ist halt auch das Coole bei Denver irgendwie. Im ersten Viertel haben sie halt häufig hat Miami viel geswitcht, häufig dann auch so, dass halt Aaron Gordon einen kleinen Gegenspieler hatte. Da ging der Ball halt zu Aaron Gordon, damit der ein bisschen Volleyball spielen konnte.
Immer.
Also echt, hat dann direkt, glaube ich, 12 oder sogar 14 Punkte im ersten Viertel gemacht. Halt immer gegen das Mismatch. Und dann hat Miami halt reagiert und dann haben sie gesagt, okay, wir können das nicht mehr switchen, Jimmy, du musst den verteidigen. Was ja dann auch dazu geführt hat, dass Gordon kein Faktor mehr war in der Offensive. Also eigentlich gut, aber andererseits auch gut für Denver, weil das ist ja einer der 2 super Verteidiger, die Miami hat. Und wenn der quasi mit dem eigentlich ja 4. oder 5. gefährlichsten Spieler der Nuggets beschäftigt ist und den auch verteidigen muss, weil kein anderer körperlich dazu in der Lage ist, das ist ja auch schon wieder ein Gewinn. Und dann war halt erstmal Murray dran, der, also am Anfang vom zweiten Viertel hat Miami ja auch ein bisschen Zone gespielt, als Jokic draußen war. Da hat Murray dann halt seine Dreier getroffen, die er sonst im Spiel nicht getroffen hat, aber da ging das. Hat er das so ein bisschen ins Laufen gebracht. Porter hatte da irgendwie mal seine Momente. Und dann irgendwann übernimmt halt wieder Jokic. Aber es ist halt so ein sich ständig wandelndes Biest, weshalb es halt auch so schwer ist, als Defense zu sagen, diese eine Sache versuchen wir euch jetzt zu nehmen. Also wie gesagt, Miami hat ja einige Sachen, finde ich, sogar ganz gut gemacht. Sie haben vor allem dadurch, dass sie halt irgendwie keine Offensiv-Rebounds zugelassen haben, dass ihre Transition-Defense echt gut war. Sie haben auch selber kaum den Ball verloren. Dadurch gab es auch nicht so viele Transition-Möglichkeiten für Denver. Also das hat Miami ja alles gut gemacht, aber es reicht halt nicht. Die haben halt irgendwie immer noch relativ viele andere Sachen, die sie dann einfach einsetzen können.
Ich finde auch allein schon bei Denver das Ding, also was den Ballvortrag angeht, also war ja auch oft irgendwie, hatten wir auch mal so ein bisschen gedacht, oder war auch so ein Punkt, dass dann vielleicht Murray ein bisschen unter Druck gesetzt wird von Vincent oder so, aber dann gut, dann wenn einer auf Murray steht, schnell oder halt nah dran steht nach dem Einwurf, dann geht der Ball halt schnell zu Gordon, Gordon bringt ihn über die Mittellinie und dann kommt halt entweder Jokic hoch oder Murray kommt von abseits des Balls und dadurch, dass eben ja grundsätzlich auch Jokic halt viel Playmaking übernimmt, ist es für Murray auch nicht ungewohnt, den Ball nicht zu bringen. Und für Murray ist es ganz normal, irgendwie hoch zu cutten oder halt abseits des Balls zu spielen. Und allein das, also das ist jetzt kein Riesending, aber es sind halt, wie du sagst, es ist halt nicht diese eine Sache, oder du sagst, wir setzen jetzt Murray unter Druck und schauen, dass Jokic den Ball nicht bekommt, sondern es ist halt, und drei Leute unter Druck setzen, Fullcourt, ist schwierig. Natürlich kannst du das irgendwann, natürlich kannst du da sicherlich was dagegen machen, irgendwie auf Dauer, aber ja, es ist sehr, sehr, sehr variabel und es ist dadurch halt sehr, sehr schwer einzuschränken. Gleichzeitig, wenn wir mal vielleicht ans andere Ende gehen, also beziehungsweise die Rollen umkehren, Miami am Ende 93 Punkte, auch nicht wahnsinnig viel, Jimmy Butler 13 Punkte, nur 14 Field-Goal-Versuche, würde ich jetzt nicht allein darauf schieben, dass er Aaron Gordon verteidigen musste irgendwann, sondern, aber woran machst du es denn fest? War es die Defense von Aaron Gordon auch teilweise, weil Gordon halt physisch sehr, sehr gut dagegen halten kann, weil er nicht einfach wegzuschieben ist, oder war da noch aus deiner Sicht noch mehr, was Butler eingeschränkt hat?
Also ich glaube, so einerseits so diese kollektive Länge, die Denver einfach hat, also die ja wirklich auf fast allen Positionen einfach größer sind als die Heat. Ich glaube, dass das schon ein bisschen ein Faktor sein kann. Ich hatte aber auch bei einigen Szenen so ein bisschen das Gefühl, und das ist ja bei Butler auch schon oft so gewesen, dass er halt einfach erstmal gucken wollte, dass er andere involviert und es dabei vielleicht auch ein bisschen übertrieben hat. Also manchmal hat er einfach auf Würfe verzichtet, die er hätte nehmen können, in der Hoffnung dann beispielsweise Strews oder Robinson für einen Dreier zu finden, wenn er selber eigentlich locker hätte abschließen können. Wie gesagt, ich fand, da hat er es ein paar Mal mit übertrieben. Das war jetzt aber auch nicht das erste Mal in Butlers Karriere, dass er das so ein, das ist so die eine Sache, die er manchmal ein bisschen falsch macht. Er ist ja sonst echt jemand, der sehr viele, sehr richtige Entscheidungen trifft und sehr viel Positives immer nur beiträgt und wenig Sachen hat, wo man jetzt sagen kann, das ist eine Schwäche. Aber ich finde so dieses manchmal etwas übertrieben Passive, das hat er halt manchmal schon. Und man muss also vielleicht auch noch dazu sagen, er ist ja in der Boston-Serie auch, nachdem er sich da am Knöchel wehgetan hat, war es ja jetzt auch nicht so, dass er ständig jedes Spiel offensiv dominiert hat. Oder dass er immer, dass er permanent Mismatch-Hunting gemacht hat oder so. Das war gerade am Anfang der Serie, hatte er damit ziemlich viel Erfolg, aber so hinten raus haben ihm gerade so die größeren Gegenspieler, also gerade Tatum, aber auch Robert Williams viele Probleme bereitet und auch Derek White hat ihn ja teilweise dann auf einmal doch ganz gut im Griff und hat ihn dann teilweise bei Jumpern geblockt und so. Und insofern, ich weiß auch nicht, ob er vielleicht auch ein bisschen müde Beine und fehlende Spritzigkeit hat. Ich würde jetzt aber persönlich schon denken, dass er in Spiel 2 mehr werfen wird und dass er aggressiver ist. Allein schon, weil, also das ist ja auch einer der echt faszinierenden Faktoren in dem Spiel, was man echt kaum glauben kann. Die hatten 2 Freiwürfe in dem gesamten Spiel. Ja. Auch durch unseren Kollegen Hochschmidt. Aber, also Jimmy Butler, der lebt ja normalerweise in guten Spielen, lebt er auch an der Freiwurflinie und hat, es gab jetzt in diesem Spiel nicht wirklich viele Szenen, wo es jetzt irgendwie zweifelhaft war, ob er jetzt einen Call nicht bekommen hat oder was. Mhm. Er hat einfach wenig Druck auf den Ring ausgeübt. Hat er auch selber danach gesagt, also hat gesagt, das muss er auch mehr machen und niemand hat Schuld daran, dass er keine Freiwürfe bekommen hat, außer er selbst. Muss er anders machen, aber ich bin mal gespannt, inwieweit er dieser Serie so seinen Willen aufzwängen kann, weil er halt einfach mehrere Gegenspieler hat, die größer sind als er. Und das ist so die eine Sache, die ihm schon von Zeit zu Zeit mal auch Probleme bereitet.
Ja, und ich meine, Gordon zum Beispiel als Gegenspieler ist ja auch nicht darauf angewiesen, zum Beispiel auf Pumpfakes oder so reinzufallen, einfach durch seine Größe, Masse und Athletik. Also
ja, auch weil der von zwei Beinen kann der halt auch richtig hoch springen. Ne?
Genau.
Also deswegen braucht er jetzt, also kann der tatsächlich reagieren, muss nicht so jumpy sein wie manch anderer.
Wen hat er beim Dreier abgeblockt? Also das ist natürlich eine andere Szene. Gabe Vincent oder wer war's?
Das habe ich gerade, weiß ich
nicht. Ich weiß gerade auch nicht mehr. Aber halt auch so, wo er dann noch von der Seite halt reinläuft und halt ganz, ganz klar und ganz clean abräumt. Bei Butler ist ja immer so oder oft gegen Ende der Playoffs, also weil halt die Art und Weise, wie er spielt, natürlich sehr, sehr kräftezehrend ist und dann halt eben noch diese Verletzungen und so. Und dann ist halt wenn man ein Spiel in einem Spiel, zwei Spielen oder so, die offensive Dominanz nicht so da ist, ist man oder bin ich auch immer schnell dabei, so, okay, vielleicht ist er jetzt gerade ein bisschen platt und dann legt er aber wieder 50 Punkte auf oder so. Und dann ist es dann geht es wieder. Aber was du gesagt hast, dass er die anderen einsetzen wollte, die Heat, jetzt ist das passiert, womit wir eigentlich immer gerechnet haben. Gut, die Knicks-Serie hast du ja auch schon gesagt, da lief viele Dreier auch nicht so gut. Aber jetzt in dem Spiel sind tatsächlich auch relativ viele offene Dreier nicht gefallen. Also Strews hatte irgendwie ein paar, die ich jetzt irgendwie im Kopf habe, die relativ offen waren. Robinson auch. Das war so ein bisschen so ein Thema, fand ich. Das ist
eine Frechheit, ne? Jetzt auf einmal.
Ja, gut. Jetzt haben
Strews 0 von 9, Robinson 1 von 6.
Ja. Kannst du
eigentlich Martin bringen. 3 Punkte in dem Spiel. Also er hat zwar auch nur 2 Dreier genommen, aber trotzdem.
Ja immerhin eingetroffen. Immerhin 50%. Diese Quote hochgehalten. So.
Ja, stimmt. Er war gut für die Quote.
Jetzt ist, also würdest du es an der Defense Denvers festmachen? Wie gesagt, es waren ja schon relativ viele offene dabei. Oder ist das halt irgendwie dann auch einmal, kann das auch, ich habe das ja früher immer so ein bisschen abgetan. So von wegen, Finals, ja, keine Ahnung, die spielen unglaublich viel Korbball in ihrem Leben. Die sind durch die Playoffs gegangen, sie haben Conference Finals gespielt und jetzt machen wir uns mal nicht ins Hemd nur bei Finals. Aber habe dann selber auch irgendwann feststellen müssen, also gerade auch die ersten Finals der Warriors, bei denen sie sich ja wirklich so ein bisschen reinarbeiten mussten, dass es schon irgendwie auch ein Faktor sein kann. Kann es für dich jetzt auch ein Faktor sein bei den Heat, dass da so bei ein paar, ich meine, es ist gar nicht unbedingt für jeden, sind es die ersten Finals, also Robinson zum Beispiel oder so, ne? Also, aber dass das irgendwie, dass es dann doch irgendwie was anderes ist in Finals oder gibt es eine Erklärung für dich, dass es nicht so war und würdest du sagen, okay, das ist vielleicht auch was sich dann irgendwann wieder ein bisschen einpendelt?
Also, wenn die Serie 100 Spiele hätte, würde sich es auf jeden Fall irgendwann einpendeln. Über die paar Spiele muss es das nicht unbedingt. Also ich meine, das haben wir bei den Heat in diesen Playoffs ja auch schon in die andere Richtung gesehen, wo sie gegen Milwaukee über die gesamte Serie 45% ihrer Dreier getroffen haben, was ja auch vollkommen abstrus ist. Max abstrus übrigens.
Ne? Oh wow.
Genau. Der brennt mir seit Tagen
und auf die Nägel. Und das nach einer schlaflosen Nacht.
Ja, genau.
Nicht schlecht.
Das ist ja schon alles vorgewillt. Nee, aber es muss sich jetzt innerhalb dieser Zeit nicht zwingend wieder einpendeln. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass das irgendwie Nervosität ist. Ich meine, es kann natürlich mal ein Faktor sein, aber ich denke eher, dass auch hier teilweise so die Länge der Verteidiger eine Rolle spielt. Gerade bei Vincent hatte ich mehrfach das Gefühl, dass ihn das so ein bisschen beschäftigt hat, dass, also gerade wenn Porter ihn verteidigt hat, dass selbst wenn er an ihm vorbei war, der halt lang genug ist, um irgendwie noch mal ins Play zurückzukommen. Und viele der Würfe, also auch von denen, die jetzt nicht contested waren, die waren ja schon eher kurz. Also die hatten vielleicht halt auch einfach schwere Beine und spielen in Altitude und so. Ich glaube, dass das schon Faktoren sind, die da eine Rolle spielen können. Das heißt nicht, dass das jetzt immer so sein wird und dass der Dreier, der bisher super war in den Playoffs, sie jetzt auf einmal alle verlässt und sie alle verloren sind. Aber in so einem Spiel kann das schon mal eine Rolle spielen. Aber ich finde es eh relativ lustig, weil auch wenn man so ein bisschen bei Twitter dann geguckt hat, so auf die Reaktion, ist ja schon sehr viel so, oh ja, Miami jetzt mega abgekühlt und so. Ja, das würde aber im nächsten Spiel bestimmt besser aussehen. Da denke ich mir halt schon, Denver war weiter entfernt von dem, was sie normalerweise treffen, als Miami. Denver war ja richtig schlecht von der Dreierlinie. Also wenn man wenn man das Spiel für Miami spielen will, dann muss man das auch für Denver spielen. Und da denke ich,
das macht man aber nie.
Genau, weil die ja gewonnen haben.
Ja,
aber genau. Also fairerweise so Michael Porter, der hat ja nur zwei seiner 11 Dreier getroffen und Murray hatte auch nur 2 von 7. Also ja. Wenn die eine normale Shooting-Leistung haben, dann ist das halt auch nicht knapp. Und dann reden wir wahrscheinlich auch nicht zwingend darüber, hätte mal Max Strus irgendwie 3 seiner 3er getroffen.
Das ist übrigens wie so Ball Don't Lie, sagt man auch nie, wenn der Freiwurf reingeht.
Das stimmt. Weißt ich denke es mir zwar manchmal im Kopf, aber
es ist auch,
ne? Man verbalisiert es selten.
Ja. Ja, ich bin auch generell nicht so ein Fan. Ja, normalerweise trifft der oder der ja mehr, weil dann trifft vielleicht ein anderer ein bisschen weniger. Weil einer, der die Heat mitgetragen hat am Ende, war Herr Hochschmidt. Und da kann man dann auch wieder argumentieren, ja, da ist dann weniger. Oder man argumentiert auch, dass vielleicht Bam Adebayo nicht immer offensiv so dominiert, weil er es nicht kann, sondern weil man da ja aus Erfahrung auch weiß, dass es teilweise auch ein Auf und Ab geben kann.
Lass uns da mal ganz kurz drüber sprechen. Oder wobei, führ mal aus, aber lass uns gleich mal kurz noch über Bam sprechen.
Ich habe eine Frage zu Bam tatsächlich.
Ja, hau raus.
Meine Frage.
Ich habe nämlich auch eine Frage zu Bam.
Okay. Möchtest du zuerst oder ich zuerst?
Also meine Frage wäre, findest du, er hat dominiert? Aber jetzt, also
das
du kannst
geht
auch deine stellen und dann beantworten wir es zusammen.
Ja, genau, es geht nämlich ein bisschen in meine Frage über, weil ich habe mir so ein bisschen eingebildet, dass, also es wurde ja ganz viel auch während der Conference Finals drüber gesprochen, wie effektiv diese Handoffs sind und mit Bam und wie viel das öffnet und wie viel Points per Possession die Heat aus Handoffs irgendwie machen. Ich glaube, da war es auch bei 1,2 oder irgendwas. Und dann habe ich mich gefragt, also jetzt ging das nicht so gut, hatte ich den Eindruck. Und Denver ist auch sehr gern so ein bisschen generell auch beim Pick and Roll und so, haben sie Job gespielt. Und aber ob nicht die Idee der Nuggets war, Bam vielleicht ein bisschen zum Scorer zu machen und dadurch den Heat was anderes zu nehmen. Also das ist so ein bisschen so, okay, werft mal, zeigt uns, dass ihr die Würfe trefft. Und wenn, solange Bam eben nicht dieser Hub ist, der das Spiel irgendwie, der die Offense fließen lässt, durch den die Offense durchfließt, sondern wenn er eher das Ende sozusagen ist des Spielzugs, gewinnen wir am Ende vielleicht mehr, auch wenn er dann, ich weiß nicht, was, 26 Punkte waren es am Ende, macht. Und das war so ein bisschen, und dann wollte ich dich fragen, kann das so sein? Ist das nicht so? Und dann, deswegen würde ich sagen, also, ich fand ihn schon gut und ich fand, er hat auch schwierige Würfe getroffen und ich fand, er hat auch das genommen, was, also wenn ich jetzt der Argumentation weiterfolge, er hat das genommen, was die Defense ihm gegeben hat, sozusagen. Gleichzeitig war es vielleicht auch eine provozierte Halbdominanz dann in dem Fall oder ein provoziertes. Wie gesagt, ist meine Frage, ob du das so sehen würdest oder ob das ein Punkt sein kann.
Ja, also ich kann damit auf jeden Fall was anfangen. Ich glaube, dass die Art von Dominanz, wenn wir es so nennen wollen, also im Endeffekt waren es auch 26 Punkte mit 25 Würfen, also ist jetzt auch, geht besser, ne? Aber ich glaube, dass halt mit der Wurfdiät Denver gut leben kann, weil halt ein Großteil war halt irgendwie Midrange, war vieles auch so Pull-Up-Jumper und natürlich kann er die treffen, aber wenn das quasi so der Schlüssel deiner Offense ist und du gleichzeitig aber keinen Druck auf den Ring ausübst, so, er hatte zwar auch ein paar Abschlüsse am Ring, aber war da richtig schlecht, also weil die halt auch gut contested waren, so am Ring hat er 4 von 9 getroffen, was für einen Big Man halt echt nicht gut ist, und keinen einzigen Freiwurf und so, damit kann man, glaube ich, leben. Wenn man jetzt sagen würde, Bam ist unser attackierender Spieler und er hängt Jokic 4 Fouls innerhalb von 2 Vierteln an, dann ist das was ganz anderes. Dann kann Denver damit nicht leben. Aber wenn das halt diese eigentlich in der Regel ja eine Chance Würfe von irgendwo auf der Höhe der Freiwurflinie sind, das ist okay für Denver. Also weil es halt, glaube ich, nicht unbedingt dafür spricht, dass Miami gerade das bekommt, was Miami haben will. Und ich fand zwar schon, dass sie auch teilweise die Würfe bekommen haben, die sie in den Serien zuvor auch gekriegt haben. Also du hast ja auch schon gesagt, sie haben halt viele offene Würfe einfach nicht getroffen. So, ich glaube, dass das dann schon auch eine Rolle spielt. Aber gerade in der ersten Halbzeit war es schon so, dass Adebayo eigentlich fast die einzige verlässliche Offensivoption war, die sie hatten. Aber halt eine, wie gesagt, mit der Denver, glaube ich, leben kann und die sie auch von ihrem Setup her so ein bisschen eingeladen haben, fand ich.
Ja, genau. Also hatte ich jetzt eh nicht gesehen. Ist jetzt, wäre vielleicht auch eins dieser berühmten Adjustments, von denen wir immer sprechen, dass Bam, wenn sie in die Situation kommen, gerade so, dass die Denver Defense und Jokic dann halt im 1 gegen 1 ihn dann halt auch so ein bisschen dazu provoziert, einen Midrange-Jumper zu nehmen, weil er so ein bisschen absinkt oder so, dass er dann halt wirklich, wirklich attackiert und halt, wie du sagst, dann eben versucht, in Jokic reinzugehen und vielleicht dann ihm schnell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fouls anzuhängen.
Mindestens,
genau. Aber dass man da halt, dass da halt irgendwie dann mehr Aggressivität gefordert ist in dem Kontext dann. Was hältst du denn generell, war ja auch, wie gesagt, auch so ein bisschen der Punkt, Boston hat ja die Serie dann so ein bisschen auch gedreht, indem sie ja einfach mehr geswitcht haben und Adebayo dann schwierigere Matchups irgendwie geboten haben. Dein Freund Jason Tatum zum Beispiel war dabei und Denver ist jetzt eher halt Jokic, ist natürlich immer die Frage, wie verteidigt Jokic oder was versucht man mit Jokic als Verteidiger? War jetzt sehr, sehr viel Drop. Jetzt hat es funktioniert, auch begünstigt. Kann man jetzt in dem Spiel argumentieren, durch die Schwäche der Heat beim Dreier. Es gab dann Anfang viertes Viertel, als Kyle Lowry 2 getroffen hat, dann hat Van Gundy auch schnell gesagt, so, jetzt sind wir an dem Punkt, ne? Jetzt wird es vielleicht schwierig. Glaubst du, dass das so kann, oder sagen wir so, kann das irgendwie ein Punkt gewesen sein, zu sagen, okay, wir schauen jetzt mal, Miami, hast du ja auch schon gesagt, schwere Beine, spielen jetzt bei uns in einer Meile Höhe und da ist also ein bisschen schwieriger, da fällt vielleicht der Wurf auch nicht so, wir probieren es jetzt mal so und schauen, was wir, wenn wir ein Spiel so hinbekommen, dass wir einfach Drop spielen und sie ihre Würfe nicht treffen, dann passt das schon mal, wir haben vielleicht auch noch was anderes in petto, aber ist das für dich, ist dieses Setup für dich was, auf dem Denver auch aufbauen kann, sagen wir es vielleicht so, auch wenn der Wurf Miamis mal besser fällt, oder ist es was, bei dem man vielleicht dann irgendwann etwas anpassen muss, weil sollten die Heat heiß laufen, es vielleicht dann doch zu gefährlich ist. Die Heat heiß laufen, auch immer sehr schön.
Nee, also würde ich ehrlich gesagt ein bisschen abwarten, aber jetzt gerade kann man, finde ich, mit dem Resultat sowieso, aber auch mit dem Prozess oder dem, wie man dorthin gekommen ist, eigentlich einigermaßen zufrieden sein. Ich glaube nicht, dass Miami in der Serie Spiele gewinnen wird, wenn Adebayo ihr Topscorer ist. Ich glaube, dass das schon, also weil Denver natürlich auch weiß, wie wichtig der so als Playmaking-Hub teilweise ist und so als Screener. Das ist ja also ein bisschen so Jokic-Light, nur ohne halt dieser, also das ist nicht so ein kreativer Passer und auch nicht so
nur kein Passen wie Magic. Aber, und Rebound, ja, genau. Wie Moses. Ja.
Genau, aber er ist ja für einen Big Man auch ein sensationeller Passer, Bam, ja. Ne? Muss man sagen. Auch wenn man in dieser Serie wahrscheinlich weniger darüber reden wird, wegen dem Typen, gegen den er spielt. Aber er ist ja trotzdem da auch wirklich exzellent. Aber ich denke, wenn, dann können sie vielleicht versuchen, dass sie ihm da noch die Passing Lanes ein bisschen mehr zumachen. Aber so, wie gesagt, dieses Bam, komm du erstmal auf uns zu und sei der Scorer. Ich glaube, dass sie das auch Jokic erstmal machen lassen. Also wie gesagt, wenn er dann mal in Foul Trouble gerät oder so, dann kann man da natürlich drüber nachdenken, ob man das irgendwie adjustiert. Aber für den Moment habe ich da jetzt noch nicht den ganz großen Bedarf gesehen, um ehrlich zu sein. Oder wie siehst du das?
Ja, würde ich dir zustimmen. Also wie gesagt, es hat ja so funktioniert und dieses Ding Bam als Scorer ist, glaube ich, einfach. Ja, es ist jetzt was funktioniert hat und deshalb muss man auch nicht direkt zwingend davon weggehen. Die Frage wäre jetzt natürlich, was ist der Konter der Heat? Wie bekommen sie zum Beispiel, also wie gesagt, ein Ding, okay, Bam ist aggressiver, geht mehr Richtung Ring, aber wie bekommen sie die anderen mehr involviert? Und zwar, wie gesagt, es gab ja auch offene Würfe, aber wie, ja, dieses Butler-Ding wäre natürlich schon wichtig, ne? Dass Butler mehr zu seinen Würfen kommt sozusagen. Und dann ist halt die Frage wieder, wenn Denver ist ja jetzt nicht so, also ich fand, sie haben teilweise schon geswitcht, aber halt nicht per Default immer. Weißt du, wie ich meine? Und dann, wenn Gordon ist jetzt Gordon jemand, der Butler wirklich so einschränken kann, im Verbund dann vielleicht nochmal, wenn dann mal ein KCP kommt oder auch mal irgendwie, Bruce Brown ist zwar klein, aber trotzdem kräftig, also haben sie vielleicht, klingt jetzt ein bisschen komisch nach dieser Boston-Serie, weil Boston theoretisch ja auch Verteidiger haben sollte für Butler, aber gerade so als Primärverteidiger war es ja am Anfang Derek White, ne, bei Boston oft.
Nee, das war nur derjenige, den sich Butler
den sie rausgeholt, genau, den sie
geholt hat.
Genau, und da ist jetzt, und jetzt ist natürlich das Ding, jetzt hätten sie Murray natürlich, ja, den sie sich rauspicken können. Und ansonsten kannst du aber über keinen irgendwie drüber hinwegwerfen. Und du hast halt, und wenn du aber nicht so Switch-freudig bist und es halt von Haus aus nicht unbedingt immer, wenn du halt weißt, wie du da vielleicht ein bisschen drauf reagieren kannst, dann kann es natürlich immer noch mal schief gehen. Gleichzeitig, ja, ich bin gespannt, ob sie Butler besser in Szene kriegen. Also ich glaube, mehr als 13 Punkte kann ich mir gut vorstellen. Und ich möchte jetzt auch nicht ausschließen, aber ich bin gespannt, wie da der nächste Schritt der Heat aussieht.
Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass das mit Murray relativ viel zu tun hat. Ich meine, das haben die Lakers mit LeBron ja auch gemacht. Und LeBron ist körperlich natürlich auch noch mal mehr Brummer. Auf jeden Fall, aber also Butler hat gegen Murray schon auch körperliche Vorteile natürlich.
Absolut.
Also ist kräftiger und auch gegen KCP ist er kräftiger, auch wenn KCP ein sehr guter Verteidiger ist, aber.
Ja, und halt aber die Länge hat, ne? Gut, die hatten also mehr als Derek White jetzt zum Beispiel. Oder ist er länger,
ja,
KCP? Schon länger, ne?
Ja, wobei das jetzt auch kein massiver Unterschied ist, glaube ich, aber da habe ich jetzt auch nicht genau vor Augen. Derek White hat auf jeden Fall auch relativ lange Arme, ist deswegen auch halt ein guter Shotblocker und so, aber ich glaube, bei Butler ist halt dieses Ding, wenn er kräftiger ist als seine Gegenspieler, dann ist das schlecht für seine Gegenspieler. Aber das macht halt Gordon eigentlich zu so einem guten Matchup für ihn, weil Gordon halt sowohl ein bisschen größer als auch kräftiger und wahrscheinlich noch ein bisschen athletischer ist.
Ja, also der Unterschied ist nicht wahnsinnig groß. 1,93 White, 1,93 KCP, 1,96 KCP, also das ist jetzt
überschaubar.
Ist überschaubar, genau. Also von daher, ja, wird auf jeden Fall interessant, wie es noch weitergeht. Wer mir übrigens defensiv auch echt gut gefallen hat, auch teilweise so ein bisschen fast Rim Protection geliefert hat, war Michael Porter Jr. Und nicht nur aufgrund seiner Blöcke, die er am Anfang recht schnell hatte, sondern eigentlich eher so Aktionen, wo er dann wirklich in Rotation dann quasi so ein bisschen den Ring beschützt hat. Immer mal, also jetzt nicht permanent, aber immer wieder hatte ich so den Eindruck, da, ja, ich meine, lang genug ist er ja, ne?
Ja, absolut. Und viele gute Contests gehabt.
Ja.
Auch als Rebounder wieder gut, also ein bisschen auch, worüber wir ja gestern auch gesprochen hatten, irgendwie der entwickelt sich halt langsam zu einem Spieler, der einfach das Spiel auf viele, viele verschiedene Arten prägen kann. Und also, wenn man bedenkt, dass der 5 von 16 aus dem Feld getroffen hat und 2 von 11 seiner Dreier vor ein paar Jahren, wäre das dann halt einfach ein scheiß Porter-Spiel gewesen.
Ja.
Und in diesem Spiel war es eigentlich, also es war ein gutes Porter-Spiel.
Ja.
Also sein Wurf ist halt einfach nur nicht reingefallen, aber sonst fand ich ihn eigentlich auch in allen Facetten wirklich ziemlich überzeugend. Die witzigste Szene des Spiels war für mich sein einer Assist auf Jokic, wo er halt auf den Dreier verzichtet hat, Richtung Korb gegangen ist und dann irgendwie, der Pass sah ganz, ganz komisch aus. Und er hatte so einen Dump-Off-Pass noch auf Jokic, der fast aussah wie ein Doppeldribbel, aber er hat ihn noch aus der Luft dann so aufklatschen lassen. Also ganz, ganz komische Szene, aber
hat auch funktioniert.
Früher hätte Porter den auf jeden Fall versucht zu werfen.
Ja, ist so ein bisschen auch sinnbildlich eigentlich für die Nuggets, finde ich, weil es ist halt, wenn Plan A nicht funktioniert, gibt es halt irgendwie Plan B. Und ich finde so diese Entscheidungsschnelligkeit als Kollektiv fand ich schon echt beeindruckend in diesem Spiel. Also und nicht, okay, wir machen es jetzt mal gemächlich, sondern weil das ja alles in einem relativ hohen Tempo einfach abgelaufen ist wieder. Und das halt gegen eine Defense, die dich vor sehr, sehr viele unterschiedliche Herausforderungen stellen kann. Und trotzdem ist immer wieder, sie haben ihr Ding durchgezogen, haben dann, wenn es mal gehakt hat für ein paar Angriffe, sagt er auch zwischendrin, aber dann haben sie wieder Lösungen gefunden. Dann haben sie teilweise halt, wie gesagt, Jokic dann in der Mitte der Zone gefunden oder so. Aber immer halt im Attackieren so schnell zu entscheiden und dann auch gut zu entscheiden. Oder auch am Anfang, als es die Heat noch angeboten haben, fand ich auch einfach sehr, sehr viele, ja, du hast ja auch schon gesagt, also sie nutzen das aus, was man ihnen gibt, bis man es ihnen nicht mehr gibt und dann überlegen sie sich was anderes. Und dann finden sie irgendwie was anderes. Am Anfang fand ich, gab es eigentlich sehr, sehr viele Cuts einfach so hinter die Defense sozusagen.
Ja.
Und ja, also das ist halt. Und
selbst Butler hat da ein paar Mal gepennt.
Ja.
Weil es ist ein bisschen anders, gegen so ein Team zu spielen, wenn du vorher halt gegen so beispielsweise jetzt Boston gespielt hast, wo halt die Bewegung dann irgendwann doch ein bisschen wenig war. Ne?
Mhm.
Oder vorher auch mit Milwaukee und selbst New York. Das sind halt alles jetzt nicht so die Dauer-Movement-Offense gewesen. Und Denver ist halt ein ganz eigenes Biest, weil sie halt wirklich alle Spieler irgendwie sich bewegen und auch alle werfen können.
Ist das vielleicht, keine Ahnung, nur weil du es gerade sagst, es kann auch ein totaler Quatsch sein, aber ist das vielleicht auch ein Ding, ich meine, die Lakers waren jetzt also natürlich ist die Lakers-Offense weniger variabel oder weniger auf Bewegung abseits des Balles und auf das Passing des Big Men ausgelegt, als jetzt die Heat-Offense, definitiv. Aber du hast halt so, die beiden Fixpunkte sind ein kräftiger powernder Forward, der passen kann, der sich aber auch Richtung im Ring powern kann, plus ein Big. Klar, Davis, Bam ist was anderes, Bam mehr Hub, Handoffs und so, aber zumindest ist mal so, das sind so die zwei Fixpunkte der Offense. Und drumrum hast du mal mehr, mal weniger Shooting, im Fall der Heat mehr Bewegung, aber das ist quasi das, was die Nuggets vorgesehen haben. Und jetzt hast du gerade gesagt, Boston ist eine Offense, die sich einfach die Bewegung zwar drin hat, die aber auch mal stagniert und eben nicht so permanent in Bewegung ist wie die von Denver. Das hat quasi, dass die Nuggets kein ganz anderes Setup, komplett anderes Setup geboten bekommen oder zumindest so ein paar Dinge nehmen können und die Heat etwas weniger, oder ist es total egal, meinst du? Und ist es vielleicht auch gar nicht so?
Ich würde das, glaube ich, nicht so sehen, weil ich finde, Miami ist ja schon auch ein Team, das sehr über die Bewegung kommt und wo alle wirklich einen großen Anteil an der Offense haben. Also es gibt zwar, wenn es sein muss, auch mal Spiele, die sehr balldominant Jimmy sind, aber selbst dann gibt es halt viel Bewegung so von den Schützen und so. Und ich glaube, das ist halt schon nochmal ein Kontrast zu dem, was jetzt die Lakers geboten haben.
Das auf jeden Fall, würde ich auch sagen.
Die vor allem ja echt auch ein Spacing-eingeschränktes Team waren, also die ganze Saison über. Miami war jetzt
Saison über.
Ja, aber jetzt ja nicht mehr. Jetzt sind sie besser als die 17er Warriors, außer in dem Spiel.
Ja.
Im nächsten Spiel treffen sie wahrscheinlich 20 von 30 von draußen.
Ja, das ist so das Ding, ne? Das ist jetzt so, man braucht eigentlich bei den Heat, man braucht keine Vorhersagen treffen. Also wir müssen jetzt nicht über Spiel 2 sprechen, weil, also wir können natürlich gerne über Spiel 2 sprechen. Das, ja, oder sag mal so, einfach hast du irgendwas gesehen, bei dem du sagst, okay, das hat vielleicht in Ansätzen funktioniert, da kann Miami versuchen anzuknüpfen, oder du hast eine Schwachstelle bei Denver ausgemacht, oder du hast noch eine Schwachstelle bei Miami ausgemacht, dass Denver irgendwie noch dominanter auftreten kann?
Ja, das ist auch eine Frage, die ich dir noch stellen wollte. So, welches von den beiden Teams mehr Luft nach oben hat? Weil ich habe das Gefühl, beide waren absolut nicht so an ihrem Limit, jetzt so was sie gezeigt haben. Also ich fand Denvers Gameplan schon gut. Also gerade auch defensiv haben sie es überwiegend echt gut gemacht, und vorne ist es halt trotzdem so, dass sie fast 10 Punkte unter ihrem Offensivrating aus den bisherigen Playoffs waren. Und also sie hatten halt kaum was in Transition. Das spielt da sicherlich mit rein, weil also gerade gegen die Lakers haben sie in Transition teilweise dominiert. Und
ja, das stimmt.
Und das hat Miami jetzt komplett verhindert, aber ich glaube grundsätzlich, also gerade wenn ich auch so aufs Shooting gucke und so, kann ich mir eigentlich vorstellen, dass Denver sogar noch deutlich mehr Luft nach oben hat als Miami. Was dann nicht unbedingt für die Chancen von Miami in dieser Serie spricht. Und ich meine, du hast es schon gesagt, man soll bei denen nichts ausschließen, das würde ich auch so sehen. Also wenn Spoelstra jetzt irgendwas völlig Abgefahrenes aus dem Hut zaubert, und sie Spiel 2 gewinnen, dann tippe ich den Cap sozusagen. Also möglich ist es, aber also ich mit meinem limitierten Verstand sehe ich jetzt gerade nicht so ganz viele Wege, außer dass man halt sagt, okay, spielt halt alle besser, trefft eure Würfe, macht halt die Sachen richtig, die ihr heute auch richtig gemacht habt, und spielt viel besser. Also trefft viel besser. Und dann gewinnt ihr das Spiel. Und dann, ja, weiß ich nicht. Weil man kann, also es gab ja, Mark Jackson hat es ja irgendwie gesagt, ja, ich finde, ihr müsst Jokic mehr zum Scorer machen. Okay, von mir aus, aber Jokic kann halt auch super effizient 50 Punkte machen, wenn du den zum Scorer machst. Ist, ja. Also er hat ja jetzt auch keinen, also Bam ist ein super Verteidiger, aber Bam ist halt echt nicht besonders groß. Und sie haben jetzt keinen zusätzlichen Roma-Typen oder so, der dann noch irgendwie als Shotblocker zusätzlich, also das sagt sich immer so leicht, ja, das Passen ist so gut, mach den mal zum Scorer. Ja, okay, aber ja. Als ob der das dann nicht auch das Spiel für sein Team entscheiden könnte.
Ja, das war ja, ich meine, phasenweise war es ja dann so, dann war es irgendwie notwendig, die Defense oder die Offense stockte ein wenig, und dann hat halt Jokic kurz mal einfach ein paar, also einfach in Anführungszeichen für ihn einfache Würfe genommen, und sie haben ihn da gefunden, und dann hat er gescored und dann hat er wieder gepasst. Also das ist ja, sie streuen das ja situativ ein. Und das finde ich immer geil, dieses Abwechseln von Murray und Jokic. Also war ja auch in den Conference Finals oft so, denn der eine dominiert gefühlt eine Halbzeit offensiv und halt was Scoring angeht, und dann übernimmt der andere mal, und es ist dann auch egal, wenn jetzt bei Murray dann in der zweiten Halbzeit der Wurf nicht mehr ganz so gut fällt. Also natürlich übertrieben formuliert, ist es nie egal. Also besser ist es, wenn er weiterfällt. Aber grundsätzlich so dieses, ja, also man wechselt sich ab, aber es fühlt sich nicht an wie you go, I go. So. Und da vielleicht auch, ich meine, Miami hat, glaube ich, Van Gundy auch gesagt, so ein bisschen durch die Zone, was sie hinbekommen haben, dass so dieses klassische Two-Man-Game Jokic Murray so ein bisschen weniger präsent war. Da gibt es dann aber vielleicht auch noch Möglichkeiten von Denver zu sagen, okay, wie ziehen wir das gegen eine Zone noch besser auf? Also, weil es war jetzt nicht wirklich notwendig oder vielleicht war es auch nicht wirklich notwendig und man hat es noch im Köcher. Und das ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt Luft nach, gut, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Nitpicking, aber ich würde auch schätzen, oder für mich hat gefühlt Denver noch mehr im Köcher als Miami. Was halt, ja, was vielleicht noch möglich ist. Und vielleicht, aber ist es bei Miami auch einfach nur, geht es einfach auf eine berühmte Liedzeile raus. Weißt du, was ich meine?
I need a hero!
Ja,
weißt du? Ja. Keine Ahnung.
Vielleicht.
War billig, aber.
Spiel 2 wird eingreifen.
Ja.
Bin sehr gespannt. Also, ich meine, so, Denvers Defense bietet schon einen gewissen Raum für Pull-Up-Shooting. Von daher könnte das schon wertvoll sein. Er ist natürlich auch einer, der jetzt defensiv dir nicht wahnsinnig viel hilft und den dann so mitten in so einer Serie gegen die Offensivmaschinerie reinzuwerfen, ist schon auch ein Risiko, aber eins, was man, denke ich, eingehen kann. Weil, also man hat es ja auch bei Lowry jetzt in dem Spiel gesehen und auch bei Gabe Vincent teilweise. Es ist halt schon wertvoll, wenn du fähige Pull-Up-Shooter hast. Und das kann der halt einfach richtig gut.
Ja.
Also insofern könnte schon was bringen, also ihm zumindest einige Minuten zu geben und mal gucken, wie es sich anfühlt, so mehr oder weniger.
Ja, genau, ich glaube, sie es ausprobieren einfach und dann mal die Balance Offense-Defense.
Er wird es nicht schlechter machen als Max Strus in dem Spiel.
Ja. Max Strus. Aber kann natürlich nächstes Spiel, ne? Kann es auch irgendwie sehen. Trifft er 3 von.
Und Max Strus ist eigentlich auch ein guter Mann. Also,
eben.
Der wird, also ich glaube, so ein Spiel würde er jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr haben.
Nee.
Nur einer hat mal in einem Finals-Spiel mehr Fahrkarten von draußen ohne Treffer geschossen. Hast du parat, wer es ist?
Natürlich nicht.
John Starks.
Ja, gut.
Der war 0 von 11.
Puh.
Und 0 von 9 teilt sich Strus mit einem anderen guten Freund von dir. Stephen Curry.
Ich dachte Dennis Rodman, aber.
Als ob der jemals so viel Dreier geworfen. Die hätte er ja nicht rebounden können.
Ja, das stimmt. Oder vielleicht hat er sie absichtlich daneben geworfen, um sie dann zu rebounden.
Nee, da sind ja dann Leute im Weg.
Ja, aber er hat doch, er weiß doch, wie der Ball vom Korb abprallt, wenn er so oder so oder so rotiert. Und wenn er dann noch die Rotation selber beeinflussen kann, ist er schon da, bevor jemand anders da ist. Egal.
Ich glaube, er kann seinen eigenen Wurf überhaupt nicht beeinflussen.
Bei Starks ist halt krass. Ich meine, 11 Dreier Mitte, Ende der 90er ist ja ungefähr gefühlt wie 40 heute.
Das trifft ganz gut, ja.
Also, ja. John Starks. Habe ich auch erst so nach seiner Karriere schätzen gelernt, weil ja damals mochte ich die Knicks nicht. Mittlerweile ist es ja ein bisschen was anderes. Also mittlerweile habe ich ja gewisse Sympathien und mittlerweile weiß man ja auch alte Rivalitäten zu schätzen.
Ja. Ja, waren schon spezielle Teams. Falls du Blood in the Garden noch nicht gelesen hast, kann ich dir
das in dem Fall nur
empfehlen.
Stimmt.
Sehr lesenswert, auch gerade was John Starks angeht. Aber egal. Haben wir noch was zu den Finals?
Wir sind etwas abgeschweift. Ich habe nichts mehr.
Okay.
Du? Oder können wir mit John Starks rausgehen nach Finals Spiel 1?
Ja, klar.
Müssen wir wahrscheinlich. Oder du kannst auch noch.
John Starks war doch auch undrafted, oder? Also im Prinzip ist er ein Ehrenheat.
Ein Ehrenheat, stimmt.
Insofern versteht
er. Aber dann passt es auch wieder mit Max Strus quasi.
Ja, genau.
Passt und so perfekt. Schließt sich der Kreis.
Ja.
Ja. Haben wir es doch.
Haben wir es mehr? Ach so, eine Frage. Kevin Love gar nicht gespielt, hat dich das gewundert?
Vielleicht insofern, als dass ich gedacht hätte, dass man es probiert, quasi. Man schaut, was er anbieten kann, inwieweit er, klingt immer so ein bisschen gemein, aber halt spielbar ist in der Serie. Ist halt gegen so eine dynamische Offense, ist er vielleicht halt nicht der optimale Mann. Ja. Von daher kann ich es auch irgendwie nachvollziehen. Aber vielleicht ist es auch so ein Ding, du bringst ihn dann halt in Spiel 2 irgendwann rein und dann trifft er dir 2 Dreier und nimmt irgendwie 8 Offensivfouls an.
47 Outlet-Pässe übers ganze
genau, Feld. Genau. Kann Jimmy auch ein bisschen verschnaufen vorne, weil der Outlet-Pass dann kommt, ist auch nicht schlecht.
Ja.
Und dann so.
Hat sich überrascht? Ein bisschen. Aber ich nehme mal auch an, dass wir ihn wahrscheinlich schon nochmal sehen werden.
Ja.
Also gerade wenn das mit dem Shooting so weitergeht, aber vielleicht findet man mal ein paar Minuten, wenn man schon Cody Zeller spielen lassen kann. Da kann man ja auch drüber streiten, ob der jetzt spielbar war oder nicht.
Ja, war jetzt auch nicht wahnsinnig lang.
Ja, witzig fand ich noch, und das ist dann auch mein letztes zu Celebrity Row, wenn man so gewöhnt ist, dass da irgendwie die Warriors oder solche Teams unterwegs sind, wo halt immer alle möglichen Leute, jetzt halt einfach nur irgendwelche abgehalfterten NFL-Nasen und Ken Jeong.
Ja.
Und dann einfach, das war's. Achso, und Shaq. Aber der und Shaq, war für die Arbeit da.
Ja. Aber bist du schon so weit, Russell Wilson als abgehalfterte NFL-Nase zu bezeichnen?
Ja. Also ich meine, ohne mich da jetzt wahnsinnig gut auszukennen, okay. Aber ich weiß, dass über die letzten Jahre machen sich über den alle nur noch lustig. Ja, ich glaube, seit wo ich die NFL noch geguckt habe, war der noch verdammt gut. Aber jetzt habe ich das Gefühl, er ist vielleicht abgehalftert.
Es könnte sein. Ich glaube, sein Wechsel nach Denver hat sich. Ich habe nämlich ganz kurz überlegt: So freut man sich jetzt in Denver, dass Russell Wilson in der Halle ist oder wie, beziehungsweise wie wird er empfangen, weil ja die letzte Saison wirklich nicht so gut war. Was ich so mitbekommen habe, ich gucke es ja auch nicht wirklich oder nur sehr sporadisch. Aber man, egal.
Ja, mir fehlen da die Einblicke.
Dann kommst
du. Aber immerhin haben wir. Sorry, eine Sache noch. Am Ende Nikola Jokic und Nikola Jovic gleichzeitig auf dem
Feld. Ja, ein Traum.
Ja.
Ein Traum.
Spider-Man-Meme.
Ja. Und
ein ergreifender Moment.
Hat Jokic dann nicht sogar einen Ballverlust provoziert gegen Jovic? War es nicht das, als er zum Korb gezogen ist gegen Jokic und dann irgendwie der Ball, er hat keinen Abschuss hinbekommen, der war irgendwie egal. Aber es war schön zu sehen. Weil er hat ihn ja auch anscheinend, hieß ja auch, Jokic hat Jovic vor dem Spiel zum Essen eingeladen.
Ja.
Weil Jokic ein netter Mensch ist, scheinbar.
Ja, oder weil er ihm halt einen Floh in so was
ist. Ja, genau, oder es war.
Dass er Butler mal sagen soll, ich will mehr Minuten spielen. Du musst jetzt auf die Bank, Jimmy.
Ja. Und hör auf zu werfen, Jimmy.
Dein Kaffee schmeckt scheiße.
Vielleicht ja. War es das. Ja. Dem sollten wir nachgehen. Und wir haben ja genügend Zeit. Weil Spiel 2, Nacht auf Montag. Das heißt, wir hören uns erst am Montag wieder. Und bis dahin können wir mal ein bisschen rumtelefonieren, was Jovic zu Jimmy Butlers Kaffee so zu sagen hat.
Absolut.
Hast du Jimmy Butlers Kaffee schon mal getrunken? Nein, wahrscheinlich auch nicht. Kann man den bestellen. Aber es ist ein bisschen weit, die Anreise. Mein Kaffee hat generell eine weite Reise hinter sich.
Ja, aber dann hat er sie doppelt. Und, also,
und dann?
Wie ich den kenne, verlangt er viel zu viel Geld dafür und dann schmeckt er nicht besonders gut.
Stimmt.
Sollte ich es mal wieder nach Miami schaffen, dann werde
dann,
ich es probieren.
Boah, dann musst du mir ja mitbringen.
Mal gucken.
Boah. Ich wäre schon enttäuscht,
ja.
Wenn es nicht so wäre.
Das ist okay für mich.
Das ist okay für dich. Wow. Ich glaube, an dieser Stelle sollten wir unbedingt aufhören und mal ein bisschen in uns gehen. Und mal nachdenken über das Wochenende, ob das alles so richtig läuft. Ja? Wie die Heat. Und dann schauen wir halt am Montag, wie es weitergeht. Vielleicht sollst du auch eine Runde schlafen. Weißt du? Du bist grumpy, wenn du müde bist.
Eine herausragende Idee.
Gut. Dann beenden wir dieses Kapitel an dieser Stelle. Bedanken uns natürlich wie jede Woche, wie ja, jeden dritten Tag jetzt für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, Patreon, behaltet es im Blick. Dort gibt's regelmäßig unsere Finals, kann man Analysen sagen, unsere Finals-Gespräche und natürlich auch auf dem normalen Feed. Den normalen Feed könnt ihr auch abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer. Könnt uns auch gerne folgen bei Twitter, bei Instagram. Könnt uns da gerne auch anschreiben. Und jetzt, wie gesagt, gehen wir mal so langsam. Na gut, wir können noch nicht ins Wochenende. Ein bisschen Arbeit liegt noch vor uns. Aber dann gehen wir ins Wochenende, ruhen uns ein bisschen aus. Spiel 2, Nacht auf Montag, wir wieder am Montag. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt die Finals, genießt das Wochenende. Und bis bald hoffentlich. Reingehauen.